Die Sprache ist eben ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Unterdrückung. Das Geld ist für Frauen sicherlich eines der allerwichtigsten Themen, wenn sie unabhängig sein will. Also finanzielle Abhängigkeit ist ja eigentlich das Los der meisten Frauen. Wissen Sie, die Linke ist ja nicht als besonders frauenfreundlich verschrien, nicht wahr?
Hallo, willkommen bei Rock und Randale, dem Podcast, der bei schlauen Menschen nachfragt, wie es klappen kann mit Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Frau und Mann. Mein Name ist Nicoletta Cimino und in dieser Episode geht es um das, was mir als Journalistin am liebsten ist. Um die Sprache. Um Wörter. Genauer gesagt sprechen wir heute über eine Sprache, die niemanden ausschließen soll. Um eine geschlechtergerechte Sprache. Und das tun wir mit der Frau, die wahlweise als Urmutter der feministischen Sprachwissenschaft bezeichnet wird oder als Mutter der gendergerechten Sprache, als Erfinderin der Genderpause im Deutschen. Mein Gast ist heute Luise F. Pusch. Hallo, Frau Pusch.
Hallo.
Frau Pusch, ich habe Sie als Gast angekündigt und jetzt ist mir auch in den Sinn gekommen, ich hätte ja auch Gästin sagen können, aber irgendwie finde ich das immer noch ein seltsames Wort. Ist Gästin ein Wort, das Sie verwenden?
Ja, durchaus, klar. Also es ist ja ein sehr altes Wort, das steht ja schon im Grimmschen Wörterbuch mit Belegen, ich glaube aus dem 15. Jahrhundert sogar. Also es wird gerne behauptet, das gäbe es ja nicht und wäre wieder so eine hässliche Erfindung der Feministin. Dabei ist es eigentlich uralt.
Die Sprache widerspiegelt die Gesellschaft und ein Argument, das man oft hört gegen geschlechtergerechte Sprache, das sei ein Alibi und täusche eigentlich eine Welt vor, die es so noch gar nicht gäbe. Es sei eben irgendwie müßig, so darauf zu achten, dass alle mitgemeint sind, wenn eben in der Realität vielleicht noch gar nicht alle mitgemeint sind. Und zuerst müsse man eigentlich die Gesellschaft ändern. Also denken Sie, die Sprache macht die Realität oder die Realität ist da und dann muss man die Sprache entsprechend anpassen?
Das ist ja wie die Hände und das Ei, das greift ineinander. Und deswegen ist es so empfehlenswert, bei der Sprache anzufangen, weil das ganz zweifellos in diesem Regelkreis auch letztlich auf die Handlungen, das Bewusstsein und damit auf die sogenannte Realität einwirkt. Also ich würde sagen, der Weg des geringsten Widerstands ist doch immer noch über die Sprache und ich kann damit dieselbe Wirkung erzeugen durch die frauenfreundlichere Sprache. Wird viel mehr an Frauen gedacht, fühlen sich die Frauen vor allen Dingen auch besser. Wir fühlen uns mal wertgeschätzt durch die Sprache, mal gesehen. Das ist ja heute doch ein ganz allgemeiner Begriff. Fühlen sich überhaupt gesehen? Ja, mit dieser Sprache ja, sonst nicht. Und insofern ist das ein sehr guter Einstieg. Zweitens hat nie eine einzige Feministin, ich habe noch nie von einer Feministin gehört, dass sie gesagt hätte, wir sollten uns nur um die Sprache kümmern. Wir kümmern uns gleichwertig um alles andere. Aber die Sprache ist eben ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Unterdrückung.
Frau Pusch, Sie forschen seit sehr vielen Jahren, seit fast 45 Jahren zu geschlechtergerechter Sprache. Was hat eigentlich damals, als Sie sich als junge Frau für diese Arbeit und also diese Forschungsrichtung entschieden haben, was hat da den Ausschlag gegeben? Was hat Sie gereizt an diesem Thema?
Es hat so eine kleine Vorgeschichte. Also das Ganze, ich bin Anglistin von Haus aus, sprachwissenschaftlich orientiert oder spezialisiert. Und im Jahre 73 brachte die berühmte Linguistin und Anglistin Robin Lakoff ihre erste Untersuchung über weibliches, männliches Sprechen. Es war auch viel das Sprachverhalten, ging auch um die Grammatik. Und da habe ich das Thema zum ersten Mal erlebt, also 73. Ich war noch nicht Mitglied der Frauenbewegung und wusste auch nicht, dass das Thema schon eine Weile im angelsächsischen Raum behandelt wurde. Es schwappte dann rüber einfach über die Anglistik eigentlich, anglistische Schiene. Die Germanistik hatte einfach noch nichts davon gehört. Deswegen waren da die Anglistinnen an der Uni die Ersten, die das dann aufnahmen. Und ich habe das aufs Deutsche gleich angewandt, weil ich immer sehr gerne kontrastiv gearbeitet habe. In all meinen Arbeiten, auch in der Dissertation, habe ich gerne das Englische mit dem Deutschen verglichen. Das war mir also ganz natürlich, das jetzt mal das Deutsche daraufhin zu untersuchen und dann eben festzustellen, es ist ja eigentlich alles noch viel schlimmer.
Eben, ich wollte gerade sagen, man nimmt oft das Englisch, die englische Sprache als gutes Beispiel, wie es eben auch gehen könnte. Was ist denn bei den Angelsachsen so viel besser als bei uns?
Naja, aber wir müssen bedenken, die AngelsächsInnen, die haben das Thema quasi aufgebracht. Also so schön kann es auch nicht sein. Die waren tatsächlich sehr verärgert darüber, dass eben praktisch der Mensch im Allgemeinen Man genannt wurde und Mankind. Also hatten wirklich Ärger mit dem Wortschatz. Und dann aber auch meinetwegen der Lehrer und der Arzt und der Gärtner. Im Allgemeinen wurde mit he pronominalisiert. Das war also die zweite. Oder die Leute hießen Chairman und Chairwoman. Das Wort gab es gar nicht. Und interessanterweise heißt es ja jetzt Chair. Das ist einfach weggefallen. Die heißen jetzt Stühle.
Aber man sagt zum Beispiel Actor für Frauen wie für Männer. Schauspieler sind oder Schauspielerinnen sind Actor.
Das sagt man jetzt inzwischen aus feministischen Erwägungen heraus. Früher war das natürlich Actress. Und auch Waitress, Waiter und Waitress und sogar Poet und Poetess. Und die, vor allen Dingen die Poetesses, die fanden das natürlich also beleidigend, aus dem Männlichen abgeleitet zu sein und nicht also zu dem Allgemeinen zugerechnet zu werden. Aber da sind wir jetzt ja beim Wortschatz und eben dieses he, die Pronominalisierung sämtlicher Personen mit he, also wurde ebenfalls stark kritisiert. Also das Englische ist zwar leichter zu therapieren als das Deutsche, aber keineswegs ohne sexistische Schwächen oder Strukturen. Die sind da stark vorhanden gewesen. Leichter zu überwinden, ja.
Sie haben für Ihre Forschung viel einstecken müssen. Ich glaube, das kann man so sagen. Sie wurden teilweise auch ausgebremst. Gab es da Momente, wo Sie gedacht haben, oh, hätte ich doch etwas anderes ausgewählt, hätte ich doch zu etwas anderem geforscht?
Es war natürlich für mich ein harter Schlag, dann doch allmählich zu bemerken, dass das, was ich so wahnsinnig interessant fand, interessanter als alles, was ich vorher geforscht hatte, von den männlichen Kollegen, also männlichen Kollegenschaft, ignoriert wurde oder verachtet wurde, als unlinguistisch beschimpft wurde. Das hat mich dann schon sehr an der Universität auch zweifeln lassen, an dieser Institution. Und infolgedessen, um die ganze Geschichte kurz zu machen, nach ungefähr 6 Jahren habe ich es dann aufgegeben, mich da um solche weiteren Ehren und Stellen an der Uni zu bewerben, weil mir, wie gesagt, die Institution auch wirklich sehr suspekt geworden war. Einmal in ihrer Männerlastigkeit, rein zahlenmäßig, und dann in ihrer Ablehnung eines so vielversprechenden neuen Forschungsgebietes, einfach deswegen, weil sie als Männer das uninteressant, unwichtig und deswegen unlinguistisch fanden. Das hat mich wirklich erschüttert in meinem naiven Glauben an die Wissenschaft. Ich habe gedacht, ja, es kommt auf Innovation an, auf gute Ideen und gute Argumentation. Nein, es kommt eigentlich darauf an, die Mannschaft zu stärken.
Mannschaft.
Genau.
Und jetzt, so viele Jahre später, wird immer noch darüber gestritten, wie man am besten spricht und schreibt, damit ihn alle sich gemeint fühlen. Das ist doch schon erstaunlich, oder? Dass wir da immer noch darüber streiten und man sich immer noch nicht einig ist.
Ja, das liegt daran, dass da eben sehr, sehr grundsätzliche Interessen angesprochen werden und gegeneinander stoßen. Also das Interesse des Patriarchats wurde ja eigentlich immer ohne Widerrede befolgt von den Frauen in der Sprache. Und wir haben uns da immer subsumieren lassen unter den Studenten und wir haben all das irgendwie ertragen und merkten eigentlich auch gar nicht, was los war, bis dann einige uns die Sachen bewusst gemacht haben. Und das Patriarchat ist uralt und will auch weiter bestehen. Und die neuen Interessen der Frauen daneben zu bestehen und auch was zu sagen zu haben und nicht nur mitgemeint zu werden, sondern angesprochen zu werden, Das brachte ja doch die gesamte sprachliche Ordnung, die an die man sich so gut gewöhnt hatte, völlig durcheinander. Und als wir dann allmählich ein bisschen Fuß gefasst hatten mit unseren Vorschlägen und Veränderungen der Sprache, kam dann ja noch die dritte Problematik hinzu, also die mit der Zeit des Queer-Feminismus, kann man sagen, oder der Queer Theory und Judith Butler und so weiter, kam dann die Frage auf, ja, was ist mit diesem dritten Geschlecht? Also das weibliche Geschlecht war mühsam zur Sprache gekommen und musste sich jetzt quasi nach zwei Seiten auseinandersetzen. Oder wo gehören wir jetzt hin? Wohin gehören die Diversen, wie sie heute genannt werden? Wie wichtig ist welches Problem? Welches hat Priorität? Also da ist ja die Debatte unheimlich am Kochen.
Ist gerade sehr akut, ja, genau. Es gibt ja inzwischen neue Begriffe für Frauen. Man sagt zum Beispiel Menschen mit Uterus oder man sagt Flinter. Das steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, transgeschlechtliche und Agender-Personen. Mich dünkt, und Sie haben es vielleicht auch schon ein bisschen angetönt jetzt, da wird die Frau einmal mehr eigentlich unsichtbar gemacht, auch sprachlich.
Ja, genau, da kann ich Ihnen nur voll zustimmen. Das ist auch meine Meinung. Also statt Menschen mit Uterus, also auch was wir hier immer hören, pregnant persons, also schwangere Personen. Das Wort Frau kommt selbst also in Broschüren, wo es um Schwangerschaftsverhütung geht, kommt überhaupt nicht mehr das Wort Frau vor. Stellen Sie das wirklich, das ist Tatsache. Das ist ungeheuerlich. Und zwar, also da fragt man sich dann, da kommt die Frage der Prioritäten auf. Natürlich sollen Minderheiten auch zu Wort kommen, auch in der Sprache vorkommen, aber dass dann das auf Kosten der Mehrheit geht, also der Frauen, dass sie plötzlich also bestimmt werden geradezu als Menschen mit Uterus oder Vagina-Havers, wie man hier sagt. Da können wir gleich Fotze sagen, finde ich. Da werden wir quasi auf unsere Körperteile reduziert. Das ist unerträglich. Ich habe auch nie Menschen mit Penis oder Menschen mit Hoden. Das ist also, es geht eigentlich direkt gegen die Frau, obwohl es angeblich ursprüngliche Frauen, nämlich Frauen, die jetzt Männer sein wollen, aber dann plötzlich, wer weiß, aus welchem Grunde schwanger geworden sind, damit diese armen Menschen nicht beleidigt werden, sollen wir jetzt alle Frauen sich als Menschen mit Uterus bezeichnen, weil eben einige, ja, weil einige Männer oder die sich als Männer bezeichnen, einen Uterus haben, neuerdings. Und deswegen sind die Frauen aus der Sprache verschwunden. Das ist schon ungeheuerlich.
Also eigentlich das, was man jetzt seit vielen Jahrzehnten erreichen wollte, nämlich dass die Frau eben wirklich mitgesagt wird und miterzählt wird und nicht nur mitgemeint, kommt jetzt aus einer vielleicht auch ein bisschen ungewohnten Ecke plötzlich die richtige Gefahr, oder? Nämlich, dass sie gar nicht mehr stattfindet. Es gibt sie gar nicht
Ja,
mehr.
also dagegen müssen wir uns als Frauen verwahren. Und das tun ja auch viele.
Denken Sie, es ist ein Generationenunterschied? Denken Sie, dass wir vielleicht, Sie und ich bin 50, Sie sind ein paar Jahre älter, dass es auch wirklich etwas ist, das wir vielleicht einfach auch nicht verstehen können, weil wir eine andere Generation oder andere Generationen sind?
Es hat sicher was mit Generationen zu tun. Also ich bezeichne mich stolz als Feministin, praktisch geschult in den 70er Jahren. Der Queer-Feminismus fing an in den 90er Jahren und kam dann, entwickelte sich weiter in den Nuller- und Zehnerjahren. Also da sind schon gehörige Generationenunterschiede. Das ist klar. Und auch unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Empfindlichkeiten. Ich denke, das kam also alles mehr oder weniger durch die AIDS-Katastrophe, als ganz viele Frauen sich eben da um die Schwulen gekümmert haben, viele Lesben, aber auch andere Frauen, und die dann gemeinsam ihr gemeinsames Anliegen als queer definiert haben. Also eigentlich ja ein Schimpfwort für solche, die sozusagen abseits der Norm leben, egal ob Frau oder Mann, sind alle queer. Und das ist jetzt einfach sozusagen die unterdrückte Gruppe der Stunde, die Aufmerksamkeit genießt. Während ich also weiterhin darum kämpfe, dass die Mehrheit der Bevölkerung mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also man kann es zum Beispiel auch an diesem Begriff des Misgenderns sehr gut irgendwie illustrieren. Wir Frauen haben ja immer dagegen gekämpft, dass wir missgegendert werden. Also dass eine Kundin von der Bank immer als sehr geehrter Kunde angeredet wird. Dafür hat es noch nie irgendwelche Strafen gegeben oder irgendwas. Nur Frauen haben sich aufgelehnt und wollten ein Femininum da sehen. Aber der deutsche Verfassungsgerichtshof hat entschieden, ja, diese Kundin braucht nicht Kundin genannt zu werden. Also Missgendern von Frauen ist völlig in Ordnung, verdient keine Strafe. Missgendern von Transgender-Personen wird dagegen mit Höchststrafe 10.000 Euro bestraft. Also da ist irgendwie ein unglaubliches Missverhältnis im Gange, das wir irgendwann auflösen müssen.
Wir haben in der Schweiz, oder die Schweiz hat den Eurovision Song Contest gewonnen mit Nemo. Nemo ist ein non-binärer Mensch. Man möchte ja diese Menschen auch eben nicht ausgrenzen oder ausschließen. Wie soll man denn mit non-binären Personen umgehen sprachlich? Was haben Sie sich da was überlegt? Wie machen wir das am besten?
Ja, an sich gilt ja die Regel, diese Person selbst zu fragen. Wie möchtet ihr denn angeredet werden? Wie möchtet ihr über euch selber reden? Und da hat sich ja der Genderstern durchgesetzt. Also zum Beispiel Kim de l'Horizon benutzt den Genderstern für den Plural. Es bleibt dann natürlich immer noch die Frage des Singulars. Und es bleibt die Frage, kann ich alle meine Mitmenschen davon überzeugen, ganz allgemein, also nicht nur im Face-to-Face, sondern wenn ich überhaupt allgemein über Menschen rede, auch immer an die Transgender-Person oder den Non-Binären zu denken und immer an sie zu erinnern. Das ist noch wieder ein ganz anderes Fass. Da können wir dann mal irgendwie noch eine Extrasitzung dazu machen. Aber der Genderstern, ja.
Sie sind dagegen, Sie mögen den nicht. Warum? Was haben Sie für ein Problem mit dem Genderstern?
Das Problem ist, dass der Genderstern das Wort zerreißt in drei Teile: Maskulinum, Genderstern, Endung. Und es wird in dieser Community so aufgefasst, dass das alles Platzhalter sind. So wie bei LGBTQ und so weiter. L steht für Lesben, B steht für bisexuell, G steht für gay und so weiter. Und so steht hier in dem Wort LehrerInnen. Lehrer steht für die Männer, Stern steht für die Diversen, auch an zweiter Stelle. Dann die Endung für Frauen, die Mehrheit der Bevölkerung. Also das ist einfach ein Missverhältnis, das können wir als Frauen sozusagen nicht auf uns sitzen lassen, diese Aufteilung, dass wir da wieder mit der Endung abgespeist werden sollen. Und deswegen habe ich verschiedene Kompromissvorschläge gemacht. Also mein liebster Kompromissvorschlag ist einfach die Fusion des Gendersterns mit dem großen I. Das große I ist ja von der alten Frauenbewegung, übrigens von einem Schweizer Mann, erfunden worden, Christoph Busch. Wir haben es gerne benutzt und übernommen. Und das ist dann ersetzt worden durch diesen Genderstern, auch ohne uns zu fragen. Unsere alten, schönen feministischen Formen wurden einfach weggefegt. Jetzt haben wir da einen Unterstrich. Niemand hat uns da gefragt, sondern das machen wir jetzt so. Das fanden wir dann eigentlich nicht. Und also der Hauptgrund ist eben diese Zuordnung der Frau auf die Endung.
Das stört Sie.
Ja, und deswegen, also diese Fusion ist eigentlich sehr gut. Also wir machen ein kleines I mit einem Genderstern oben drüber. Wie sprechen wir das jetzt aus? Ist wieder, ich sage ja, nächste Sendung, nächster Podcast. Ist alles sehr viel eigentlich, ja.
Aber Frau Pusch, was spricht eigentlich dagegen, einfach die Doppelnennung zu machen? Also Ärztinnen und Ärzte, Schülerinnen und Schüler, Theaterregisseurinnen, Theaterregisseure, das ist doch eigentlich gar kein Problem. Warum machen wir das nicht einfach so? Das sind ja alle dabei.
Eben nicht. Also ich bin sehr dafür als Altfeministin, aber die Diversen sind eben ganz offensichtlich nicht dabei. Da wird die Menschheit aufgeteilt in hier männlich und dort weiblich. Und das ist ja genau der Kritikpunkt. Deswegen also eine andere Form, wie Studierende, Lehrkräfte, Unterrichtende, Fahrradfahrende, über die viele sich lustig machen, die sich noch nicht dran gewöhnt haben, die haben insofern mehr Appeal für in als sie dann eben ganz eindeutig geschlechtsneutral sind. Aber auch nur im Plural. Im Singular haben wir das alte Problem. Und da habe ich ja schon vor 40 Jahren vorgeschlagen, zu sagen, der Arzt, die Arzt und das Arzt.
Also wie im Englischen, oder? Eigentlich.
Ja, im Englischen gibt es nur the, weil der, die und das ist abgeschliffen worden. Mm. Ist doch wieder was anderes. Aber das ist, heißt ja Neutrum, Neutrum, keins von beidem. Wir sagen das Kind, weil wir, also sie erwartet ein Kind. Der, wir wissen halt, vorher wussten wir das nicht so genau. Inzwischen haben wir auch da Methoden, das früh festzustellen. Also das Kind, auch da interessiert das Geschlecht noch nicht so sehr. Und dann, wenn wir dann erwachsen werden, wird das also Geschlecht wichtiger und wird dann auch entsprechend aufgeteilt. Aber das ist eigentlich Neutrum, das Junge und so weiter.
Aber wie würde das denn jetzt, können wir vielleicht ein Beispiel machen, die Schüler, also Singular, weiblich, die Schüler, der Schüler, die Lehrer, das
die
Schüler.
Die Schüler, der Schüler und das Schüler. Und es gab dagegen zwei Argumente damals. Das eine war, die Frauen wollten aber nicht neutral angesprochen werden. Die wollten endlich das Femininum erleben und direkt angesprochen waren dafür, das Femininum sichtbar zu machen. Und die anderen sagten zweitens, das erinnert an Gegenstände und an Tiere. Das ist eigentlich herabsetzend. Und insofern hängt uns immer die Wortgeschichte, die Sprachgeschichte eigentlich an. Wie ist das bis jetzt verwendet worden? Und das hat immer noch diesen Geschmack. Das kann man natürlich dann allmählich vergessen. Und dann wäre das im Grunde eine sehr gute Lösung. Aber bis die Mehrheit der Sprachgemeinschaft das vergessen hat, bis dahin protestiert sie eben dagegen.
Wir sind hier bei Rock und Randale, sind wir lösungsorientiert. Wir mögen es auch, Lösungen aufzuzeigen. Deshalb werde ich Sie nun um ein paar konkrete Lösungen oder Ratschläge bitten. Sind Sie bereit?
Gerne. Mhm.
Wie sollte ein Stelleninserat verfasst werden, damit sich niemand nicht gemeint fühlt damit?
Also natürlich mit diesen neutralen Formen. Metallarbeitende, Putzende, Lehrkräfte und so weiter. Wir suchen eine Lehrkraft, die also möglichst geschlechtsneutral. Und wie gesagt, die Doppelform ist wunderbar eigentlich, aber lässt diese kleine Gruppe der Diversen unberücksichtigt. Und wenn Sie die explizit berücksichtigen wollen, dann eben neutrale Formen, meinetwegen auch den Genderstern. Es kommt darauf an, wie wichtig Ihnen das ist.
Oder vielleicht auch die direkte Ansprache, also in der Du- oder in der Sie-Form. Haben Sie Erfahrung in bla bla bla? Haben Sie Lust auf bla bla bla? Vielleicht so irgendwie?
Ja, so haben wir ja schon lange Übungen in allen möglichen Leitfäden und so weiter. Da können wir uns auch orientieren. Aber nicht alle Mitteilungszusammenhänge lassen sich in dieser Weise bearbeiten. Hm. Das geht nicht immer.
Zweiter Rat, wie sollen wir mit alten Büchern umgehen, die voller Stereotypen stecken? Wie sollen wir damit umgehen?
Das kommt jetzt wieder darauf an, wer diese Bücher lesen soll. Wenn es sich an Erwachsene richtet, da denke ich, sind die Erwachsenen erwachsen genug, um die Historizität dieser Werke mit einzukalkulieren. Bei Kindern, die ja erst da hineinwachsen in die Kultur, ist es vielleicht besser, diese Texte dann behutsam zu korrigieren. Also wir machen das ja auch mit anderen Texten, also zum Beispiel Theaterstücke, Schiller, Goethe und so weiter, werden ja dauernd modernisiert. Und einfach, weil sich da einige Regisseure profilieren wollen. Und hier handelt es sich dann ja quasi um einen guten Zweck. Die Kinder sollen an etwas herangeführt werden, was nicht so sexistisch ist wie früher oder nicht so rassistisch. Dann können wir da ruhig mal ein paar N-Wort-Küsse oder was das nur für Wörter waren, einfach in Schokoküsse umbenennen.
Frau Pusch, bei Rock und Randale sprechen wir darüber, wie das klappt mit der Begegnung auf Augenhöhe zwischen den Geschlechtern. Und ein wichtiger Teil ist da auch eine finanzielle Unabhängigkeit. Jetzt kommen wir ein bisschen zu einem anderen Thema. Ich habe gelesen, Sie seien eine sehr engagierte Investorin. Also Sie haben sogar mal gesagt, der Aktienmarkt, der habe eben den großen Vorteil, nicht sexistisch zu sein. Ihm ist das Geschlecht egal. In Aktien investieren ist also ein feministischer Akt.
Absolut, ja. Also überhaupt, das Geld ist für Frauen sicherlich eines der allerwichtigsten Themen, wenn sie unabhängig sein will. Also finanzielle Abhängigkeit ist ja eigentlich das Los der meisten Frauen. Und abhängig von ihrem Mann, und früher war das eben so schlimm, dass die Frau selbst aus den grässlichsten Ehezuständen sich nicht befreien konnte, weil sie damit ins finanzielle Nichts fiel. Und insofern würde ich sagen, es ist für Frauen fast das erste oder aber mindestens das zweite Gebot: Achte auf deine Finanzen und sieh zu, nach Möglichkeit, dass du finanziell unabhängig bist.
Und trotzdem gibt es so viele Frauen, die alles an den Mann delegieren: das Ausfüllen der Steuererklärung, das Führen der Konten, das Investieren. Warum schafft man es nicht, dass mehr Frauen sich wirklich auch dafür interessieren, was mit ihrem Geld passiert?
Also gibt es auch wieder viele Gründe. Ein weiterer Podcast-Stunde. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass, also so hat es jedenfalls auf mich gewirkt früher. Mir wurde eingeredet, die Finanzwelt ist viel zu kompliziert, ungefähr so wie die Mathematik oder die Physik. Es geht da ja auch viel um Mathematik, ja, die Finanzmathematik, das ist für Frauen zu hoch. Da brauchen wir uns gar nicht erst zu bemühen. Also es wurde uns ja genau auch über Mathe und Physik immer gesagt und Ingenieurswesen, dass wir sind zu dumm, das ist eher was für Männer. Und ich wusste dann, ich muss mich aber jetzt wirklich, nachdem ich aus der Uni quasi rausgeflogen war, um meine Altersversicherung irgendwie kümmern, um meine Finanzen und musste das auch selber tun. Und dann dachte ich, also wenn du jetzt hier jahrelang über Grammatik forschst, das ist ja nun auch ziemlich kompliziert, dann wirst du doch vielleicht mal 2 Wochen dich um deine Finanzen kümmern können und ein finanztechnisches Buch lesen. Das habe ich dann gemacht. Das war im Jahre 1991. Und das Buch war von Andrew Tobias, The Only Investment Guide You'll Ever Need. So hieß das Ding. Ist immer noch. Also in vielen Auflagen weiterhin Millionenhöchst. Ich kann das nur jeder empfehlen. Und mehr habe ich eigentlich nicht getan. Ich habe das gelesen und dann sehr folgsam die Ratschläge befolgt, die mir dieser sehr vertrauenswürdige Mann da so freundlich erteilt hatte in dem Buch. Ich hatte das Glück, in Amerika zu sein und da eine amerikanische Adresse zu haben, sodass ich dann auch ohne weiteres in den amerikanischen Indexfonds investieren konnte.
Und sehr erfolgreich. Ich habe gelesen, Sie haben Apple-Aktien für $13 gekauft damals. Heute sind sie mehr als das 12-fache wert. Sie hatten also eine gute Hand und haben das Buch aufmerksam gelesen.
Kann ich jeder Frau nur empfehlen. Also dieses Buch ist immer noch auf dem Markt. Auf Deutsch leider nicht. Aber also wir haben inzwischen diese Indexfonds auch. Ich habe dann auch immer in deutschen Banken auch nachgefragt. Nein, haben wir hier nicht. Und jetzt in Form von ETFs haben wir sie ja auch. Und da sollte Frau sich mal schlau machen, unbedingt.
Aktienhandel ist eine spezielle Aktivität für eine Linke. Sie haben sich mit dem Kapitalismus versöhnt?
Ja, wissen Sie, die Linke ist ja nicht als besonders frauenfreundlich verschrien, nicht wahr? Das ist also mal das Erste. Deswegen müssen wir überhaupt nicht ihre sämtlichen Regeln und Maximen befolgen, sondern müssen selber denken. Und ich bin eben zu diesem Schluss gekommen und es war für mein persönliches Leben ausgesprochen erleichternd. Und auch für alle anderen Frauen, die ich dazu überreden konnte, dasselbe zu tun, die fühlen sich ebenfalls viel besser. Ja.
Zum Schluss noch, Frau Pusch, Sie sind ja eine Frau des Wortes. Was sollte reinst einmal auf Ihrem Grabstein stehen?
Ja, also darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber ich kenne einige hübsche Grabsprüche. Und einer hieß, ach, auch schon wieder da? Also das gegenüber anreden, freundlich oder mit einem leichten Kick. Ja, ich fand das jedenfalls wahnsinnig lustig und sehr gut.
Danke für dieses Gespräch, Luise Pusch.
Okay, ich danke Ihnen.
Das war meine Gästin Luise F. Pusch, die deutsche Sprachwissenschaftlerin, die gerne auch als Mutter der gendergerechten Sprache bezeichnet wird. Und das war Rock und Randale, der Podcast der Taskforce for Women, einer Initiative der Müller-Müll-Foundation. Falls Sie es noch nicht getan haben, erzählen Sie doch Ihren Freundinnen, Freunden, Bekannten von unserem Podcast und abonnieren Sie uns. Uns gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns. Mhm.